Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo Tim, na, ich darf dich besuchen kommen, hier an einem, ja, weder Montag noch Dienstag, sondern Mittwoch.
Ist erst Mittwoch.
Mittwoch-Klassiker.
Hi David, du bist ja nicht Rad gefahren heute.
Nee, dann doch nicht.
Du bist so dressed in pink heute, wenn ich das richtig sehe. Bist du heute im Giro d'Italia, sagen wir mal, Gesamtführenden. Was mir besonders auffällt, ist deine Sonnenbrille. Da habe ich eben gedacht, die gehört meinem Kind K2 oder der Nachbarstochter.
Ja, da kann man sehen, wie sagt man?
Polyglott?
Nee, wie hier cross-gender-mäßig ich hier auch ganz souverän unterwegs bin hier.
Vor 2-3 Wochen hättest du dich damit in meinen Hortensien verstecken können. Guck. Jetzt nicht mehr, weil jetzt sind die langsam komplett verblüht. Apropos meine kann man nicht mehr sagen. Ist ja schwierig, wird ja schwierig. Ob das hier noch meine Hortensien sein werden oder nicht, ist die Frage, ne?
Ist immer die Frage, ne? Überhaupt, also kann man Natur überhaupt besitzen oder handelt es sich hier um Kulturpflanzen?
Sind Kulturpflanzen, die besitzen wir ja. Also es ist unser Eigentum.
Gestalten wir auch. Ja, klar, wer halt bezahlt, dem gehört das. So ist das ja üblicherweise geregelt.
Bei uns im Podcast ja auch. Also wer bezahlt, bekommt mehr. Seit neuestem gibt es, und da sind wir schon beim ersten Werbeblock, 10 Minuten, eine Sekunde, freitags, immer freitags, unsere Bonusfolge.
Den Freitagssprint. Ne?
Ich habe am gestrigen Tag habe ich einen Radgenossen, Radsportkameraden getroffen, der sagte, das ist ja perfekt. Freitagssprint, 10 Minuten, super.
Ja, gut. Die einen sagen so, die anderen sagen, wie üblich. So, nee, ich glaube, bisher kam es sehr gut an. Ne? Es gibt keine zwei Meinungen. Da kann man aber mal sehen, dass wahrscheinlich die Dienstagsfolge, die diese Woche wahrscheinlich erst am Donnerstag gesendet wird worden sein, wahrscheinlich vielen dann doch zu lang ist.
Diesmal gibt es in der Sonderfolge auch eine Verlosung, habe ich mir überlegt.
Sehr gut. Also für Steady-Abonnenten und alle, die es noch werden möchten, gibt es eine kleine Verlosung. Da haben wir uns auch ausgedacht, dass wir immer so einen kleinen Gimmick noch dazu gehen. Nicht immer, in loser Folge. Ne? Jetzt nicht wieder hier Commitments, die wir dann am Ende doch nicht einlösen können. Ja. Idee ist, so ein bisschen auch die lose Serie durchzuziehen. Was haben wir vom Radsport gelernt? Was könnte man lernen? Was müssen wir noch lernen? So, ne? Schlüsselbegriffe des Rennradsports, Radrennsports. In der ersten Episode ging es um das Thema Geduld und kam, glaube ich, sehr gut an. Da dürft ihr euch übrigens auch für beteiligen. Ne? Ihr dürft euch auch gerne...
Natürlich. Aber wir sind ja nicht in der Bonusfolge.
Nee, aber wir teasern natürlich hier, was das Zeug hält, daraufhin an. Wir möchten euch ja eigentlich hinter die Paywall locken, wie in so eine Abo-Falle.
Ja, ist richtig.
Wir haben hier auch noch, um direkt auch mal live offene Schulden zu begleichen, können wir mal, jetzt versucht sich hier mein Handy zu knacken, um ein Foto zu machen. Soll ich das mal, die Kamera mal hier dem einen Trick zeigen?
Das ist ein anderes System als ich.
So, jetzt das da.
Android hast du ja.
Mhm.
Sehr gut.
Parallel wird hier noch der multimediale Zweit- und Drittverwertungs-Content erzeugt oder kreiert.
Wir müssen noch ein Buch widmen. Wir müssen es noch abschicken. Wir müssen in dem Fall wirklich. Ich finde, das muss man schon. Sobald ich ich habe das Geld auch schon bekommen. Auf dem Konto habe ich gesehen. Und wenn das so ist, dann muss auch gewidmet werden, ne?
Worum geht's jetzt?
ja, Bücher. Es sind ist ein Trikot. Trikot 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Da gibt es jetzt Trikots von. Und ein Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das kleine gelbe Buch, der Klassiker, wie du so schön treffend auch sagst.
Ja, der kleine gelbe Klassiker.
Sind bestellt worden in der Community, durch die Community. Und hier haben wir eine Bestellung bekommen von Matthias. Hat schon bezahlt, Ende vergangener Woche. Geld ist da, jetzt bist du da, jetzt können wir gemeinsam unterschreiben. Das hatten wir eigentlich fürs Wochenende vor. Ich hatte ja bei dir Baby gesittert. Kannst du dich vielleicht erinnern?
Nee, ich habe das ja genutzt. Es gab einen Grund, warum du Babysitten sollst. Ich bin
die Treppe hochgelaufen und hörte schon Tim, Tim, Tim. Das war ganz schön. Also so einen Empfang habe ich sehr lange nicht mehr gehabt.
Ja klar, wir haben ja auch entsprechend schon vorgearbeitet.
Und dann
Wawa. Das war schon tagelang, war schon tagelang
Tim. Wawa, Wawa.
Das heißt Rennrad.
Ja, ja. Und dann war richtig was los. Und aber ich habe es, weil ich pünktlich sein wollte, ich war 2 Minuten zu früh, habe ich es nicht mehr geschafft, das Buch aus dem Keller zu holen. Aus der Kiste. Jetzt holen wir es nach. Lieber Matthias, es ist nicht vergessen. Und wahrscheinlich hast du es gleichzeitig mit dieser Episode dann und dem Trikot in der Post. Ich schreibe jetzt hier live
rein. Dann mach mal. Rein.
Ich schreibe jetzt rein, dies ist die erste Live-Widmung unserer Podcast-Geschichte. Und könnte damit in die Annalen der deutschen Literatur eingehen. Kette rechts. So, möchtest du auch unterschreiben?
Ja, muss ich ja.
Ja, musst du sicher, sonst hättest du ja nicht kommen müssen.
Jetzt muss ich natürlich live denken. Ich habe kaum noch Platz.
Einfach,
ne?
Unterschreib doch einfach. Na, du musst nicht immer noch was dazu
schreiben. Ach so, okay.
Nein, du kannst auch mal einfach das so hinnehmen, wie es ist. Es muss nicht immer alles verbessert werden durch
die. Das wird ja nicht verbessert, das wird ja einfach ergänzt. Ergänzt. Okay, dann unterschreibe ich einfach.
Es ist schwer, einfach Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, ne? Na gut, sehr, hast du gut gemacht, David. Das ist immer noch mein Buch, ja? Also bitte.
Naja, gut, es gibt ja Wünsche.
Kürzlich hast du. Plötzlich wurde auch ein Buch von dir ausgiebig gewidmet. Das ist eigentlich von mir. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt appropriated er mein Leben.
Nee, auf expliziten Wunsch hin natürlich.
Klar.
Es war Widmung von Tim und David gewünscht.
Ja, die Leute haben. Ja. So, wir können jetzt eigentlich schon wieder abbrechen. Ich habe jetzt schon wieder die Schnauze. Ich bin jetzt wirklich, also. Wo sind die Tabletten? Kannst du mir Tabletten geben?
Nein.
Gut, David, warum sind wir hier? Also zum Aufzeichnen, es ist Mittwoch, die Woche ist noch jung, kann man sagen. Von 7 möglichen Tagen sind 3 noch nicht vorbei, also 2 sind erst vorbei, einer läuft noch.
Und die Podcast-Woche?
In meiner Welt sind das dann noch 4,5 Tage to go. Das heißt,
too good to go.
So ist es. Apropos, da müssen wir auch mal anrufen.
Antichambrieren. Wartende ja, sagen.
Duschenpalastbesucher.
Wie wir. Ja, genau. Wir haben
ich hab ganz dezent auf Wasser dahingestellt, neben die Dose mit dem Bier,
ja.
Du das gesehen hast.
Ja, meinst du, ich soll nachhydrieren?
Nö, ich dachte, vielleicht ist das nicht schlecht.
Apropos nochmal, wo ich das Buch sehe, ich möchte gerne nochmal hier auf unsere Steady-Freitagssprints hinweisen. Es wird sich also gelohnt haben, dort Supporter geworden zu sein. Ja. Denn es gibt ein von dir, kann man sagen, durchgearbeitetes Buch aus dem Rennradsportbereich
zu gewinnen. Verlosen wir es?
Ich sehe hier, du machst
nicht
da schon mal.
Du
machst schon mal hier und da so einen roten Strich dran.
Ja, das ist aber anders hier. Zum Beispiel bei dem habe ich deutlich härter gearbeitet bisher.
Da ist dann ein Textmarker, aber nicht wahnsinnig viel.
Ausrufezeichen.
In dem Fall ist es kein Mängelexemplar und auch nicht hier Secondhand, sondern es wertet das eigentlich auf, ne? Dass ein Autor beim anderen Autor im Buch herumhalt. Das ist praktisch wie die Exemplare, die man im deutschen Literaturarchiv Marbach zum Beispiel von Martin Walser dann lesen könnte.
Du hast die Chance jetzt live in der Podcast-Folge auf. Hast du keine
Lust? Darf ich das jetzt holen?
Was denn?
Das Abrufgerät.
Ja, klar.
Was ist das?
Das ist die Aufnahme. Hier wird aufgenommen.
Das was ist das?
Das ist ein Aufnahmegerät. Das nennt man sogar hier Mickey-Maus-Ohren, weil es so aussieht wie Mickey-Maus-Ohren.
Finde ich nicht.
Grüß mal die Podcast-Community, Lenny.
Möchtest du auch was sagen?
Ich habe extra so Pinkrot angezogen.
Extra für dich, weil du auch so ähnliche Farben hast.
Barbie.
Und ja, eben, Barbie, genau. Habe ich auch gesehen.
Nur die Hose ist noch nicht pink.
Nee, damit das andere mehr auffällt. Hol das.
So, da wurde mir dezent auf den Rücken geschlagen durch K2. Das war K2. Ihr zweiter Auftritt im Podcast, muss man sagen. Zweiter echter Auftritt im Podcast.
Cameo.
Ja, Wie wir
Hitchcock-Fans sagen.
Keine Ahnung. Steht da eben. Ich glaube oben. Glaube ich oben, bei dir im Zimmer. Cameo, heißt es nicht Cameo?
Ich sage immer Cameo.
Was ist das denn für ein Handy? Das ist das gleiche, wie Keile hat. Ist das deins?
Mhm.
Das hat Keile auch, meine Freundin.
Ja, und? Ist sie zufrieden damit?
Ja, mit der gleichen Hülle.
Echt? Ja, ich wollte eigentlich eine schwarze haben, habe mich aber verklickt. Und dann war es mir egal. Ich gesagt, pff.
So,
es kann gute Fotos machen, deswegen habe ich das genommen.
Kannst du tanzen?
Ja.
Tanz ab.
Kick on.
So können wir mich besser sehen, wenn ich diese Brille nicht habe.
Aber du magst doch auch gerne pink, oder?
Ja.
Das aber ist gerade sehr pink.
Mhm. Schon, ne?
Die Sonnenbrille auch.
Ich dachte, die Brille gehört jemand anders. Ich dachte zum Beispiel, du hättest sie vergessen, Emilia.
Die ist schick.
Was ist denn eigentlich am Freitag? Sollen wir zum Pferd reingehen?
Weiß nicht.
Wissen wir dann.
Mm.
Ja, tschüss. Aber es ist halt so hell, deswegen sieht man das halt dann.
Ja. Haben wir noch was zu besprechen?
Nee, wir sind eigentlich durch. Wir haben ein Interview wieder, oder?
Ja, wir haben, es wird ja länglich.
Und also doch wir, ja.
Wir haben ein Interview herbeigeschafft und bevor wir das tun, möchte ich gerne noch einmal kurz sagen, wir ignorieren den Profisport nicht. Es wird eine große Profisport-Jahresrückschau geben.
Wieder im Weihnachtsbereich, ja.
Der große Profisport-Rückblick wird dieses Jahr gegebenenfalls wieder vor Weihnachten stattfinden. Gucken wir mal, ob der Aufwand sich dieses Jahr lohnt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie es auf der Sponsorenseite aussieht bis dahin. Da bitte ich auch mal unsere Agentur ein bisschen zu liefern. Das ist ja bislang auch wieder nicht passiert. Ich muss auch mal sagen, die Quintessenz aus all dem ist, wenn man sich nicht selber kümmert, passiert eigentlich nichts.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe heute in ganz anderem Zusammenhang mal auf die Seite unserer Vermarktungsagency geguckt und das Schöne an diesem Titel, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, ist, wir stehen immer ganz oben, wenn es alphabetisch irgendwo sortiert wird. Ne? Insofern da einen kleinen Vorteil vielleicht.
Aber sehe ich nicht, wie der sich bislang materialisiert.
Ja, muss man ein bisschen Ausdauer beweisen.
Ja, darum geht es ja auch im Podcast, also hinter der Paywall. Das wird ja auch Thema gewesen sein.
Möglicherweise in einer der kommenden Freitags, Freitagssprints.
Gut, also wir haben diesmal wieder Content. Übrigens, es hieß, Schreine, warum? Das sind aber keine Mädchen, sondern das ist das Erstaunliche.
Das ist live.
Schreien,
ne?
Die Jungs schreien viel mehr noch als die Mädchen.
Mitunter, ja.
Ja, das ist heutzutage, ich weiß gar nicht.
Auch da.
Es ist mehr, weniger.
Ich glaube nicht, dass wir so viel.
Nein. Wir haben halt Soldat gespielt, ne? Da war man eher ruhig, da musste man sich ja, wenn der Feind einen entdeckt. Ja. Also dann. Ja,
unterm Radar.
Ja, oder im Schützengraben warten, bis sich was bewegt und dann schießen. Das ist ja so gewesen bei uns. Wir haben es so gespielt. Also ich weiß nicht, wie es so gespielt hat.
Ja, ein relativ leiser.
Wie ertrinken. Gut, dann gab es halt dann auch mal, ja.
Das sagt man ja so landläufig.
Also landläufig, die, also ja, beim Indianer haben ja ein Sprichwort. Ein Baum, der nicht wächst, stirbt.
Ja. Roots to grow, wings to fly, wie wir KalenderspruchdichterInnen sagen würden.
Ich habe übrigens eine Abfuhr bekommen für das nächste Content. Ich wollte nochmal in Bremen tätig werden. Ich hatte da noch einen Kontakt gemacht mit einer jungen Frau, die wiederum sehr starke Meinungen zum Radsport und zur Verkehrspolitik hat. Die hat aber heute einen Rückzug gemacht, Rückzieher vielleicht auch. Schade. Ihr Freund hat von mir ein 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, einen kleinen gelben Klassiker, nicht geschenkt bekommen, sondern die Bucketlist, die gibt's ja auch noch. 50 Dinge Bucketlist ist bei Amazon deutlich schlechter bewertet als 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Verstehe ich nicht ganz. Verstehst du?
Ist ja eigentlich die logische Fortsetzung.
Ich verstehe nicht ganz, ob der Content in dem einen Buch schlechter ist als in dem anderen. Habe ich so nicht.
Habe ich jetzt so auch nicht. Wobei, also ich kann ja nur aus meiner Perspektive natürlich sagen, bei 101 Dinge habe ich natürlich jetzt, ich persönlich, jetzt natürlich deutlich mehr mitgewirkt. Wobei bei der Bucketlist natürlich deutlich weniger ich noch Hand anlegen, weil das Deadline noch deutlich jetzt werde ich ja nass gemacht, deutlich enger noch bemessen war, sodass ich also nicht alle 50...
aus dem Wasserglas Wasser über dich drüber geschüttet habe, aber nicht über dein Mikrofon, weil ich wollte nicht, dass es einen technischen Schaden gibt, deswegen es ging nur um die symbolische Haltung.
Ja, angekommen, touché, sofort eingesehen. These, du kannst ja sagen, ist falsch.
So, heute haben wir Content, wir als ich, vorbereitet. Ich habe mit Lorenz gesprochen und Lorenz ist wie wir Mitglied im Club Tête de la Course.
Wie wir? Ja. Ich nicht.
Ja, noch nicht.
Mich lädt ja niemand ein. Ja, sowas. Ich möchte aber nicht. Weiß ich nicht. Also.
Wäre für dich der richtige Laden.
Meinst du?
Kannst auch wieder Aufträge abgreifen.
wieder einmal.
Weil so, Lorenz, ich habe das kürzlich beobachtet. Das war ja Paris, Brest, Paris. Kennen die ein oder der andere Langstrecken. Da eines der ultimativen Dinger, die alle machen wollen.
PBP, wie wir Randonneure sagen.
Die ein bisschen älter sind meistens. Also man muss ein bisschen aus diesem Kriterienwahn raus sein. Der Volkmar sagte gestern auch, das wäre auch sowas, was er sich vorstellen kann, wenn er keine Rennen mehr fährt.
Oh, das mache ich vielleicht mal mit ihm zusammen.
Genau, da steigen wir auch in dieses Gespräch ein. Genau, da steigen wir auch in dieses Gespräch ein, weil ich mir gemerkt habe, ich höre dir ja schon auch manchmal zu, dass du eigentlich weniger an so engem Rennen im Pulk interessiert bist, als an vielleicht sogar einer langen Strecke. Und das war auch ein Anlass, um mit Lorenz darüber zu sprechen, wie es so war auf dieser Paris-Brest-Paris-Prüfung.
Ah, hast du den Eindruck, dass ich hier auch ein bisschen den Podcast mitgestalte?
Es geht jetzt nicht um dich.
Nee, ich frag dich aber.
Natürlich.
Ja.
Da hinten hängt übrigens das Trikot an der Wäscheleine. Siehst du, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und ich war gestern im Volkmar, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, den habe ich gestern getroffen. Wir hatten beide das gleiche Trikot an, zufälligerweise, als ob es abgesprochen.
Gut, dass ihr nicht dasselbe anhatte, das wäre wahrscheinlich ein bisschen eng geworden.
Ne, das war schon so auch mit Bedacht gewählt, das Wort. Und es sah sehr gut aus. Es gibt auf Instagram ein Video, wie Volkmar sehr, sehr viel Gas gibt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Hab ich gesehen, ja.
Ich bin in seinem Windschatten und habe versucht, trotzdem nicht zu stürzen und zu filmen. Und ja, das hat geklappt. Also ich bin nicht gestürzt und habe gefilmt. Und das kann man sich angucken, wie er sehr schnell in Richtung vielleicht Büttchen fährt. Übrigens, Büttchen heißt Büttchen. Nicht Büttgen oder so, wie mancher Düsseldorfer oder Wahl-Düsseldorfer meint, dass es heißen könnte. Es heißt weiterhin Büttchen. Übrigens auch Korschenbruch, nicht Korschenbruch.
Dehnungs-I.
Dehnungs-I. Es gibt Dehnungs-Is, die nicht Dehnungs-I gesprochen werden, aber in diesem Fall und gerade westlich von Düsseldorf wird es genutzt. Grevenbruch.
Das kann ich so bestätigen, ja. Wobei auch mal, also da das Argument der einheimischen Bevölkerung, da aufs Maul zu schauen oder aufs Maul zu hauen, ja. Da weiß man ja manchmal auch nicht ganz genau, was so man machen soll, ist dann nicht maßgeblich, ne? Weil auch mancher Grevenbrucher sagt Grevenbräuch.
Nach dem Interview möchte ich euch gerne mal in meinen dieses sehr erfolgreichen Garten mitnehmen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich gegärtnert habe und ich möchte euch dann vielleicht für einen anderen Podcast, einen Spin-off, sagen, was ich dieses Jahr so im Garten gemacht habe. Obwohl es schwierig war, da ich ja nur jede zweite Woche in diesem Garten bin.
Handhabe. Wie sagt man, Schlüsselgewalt über diesen Garten hast, ne? Ja, wie wir
Judaisten.
Nee, wie wir Religionstheoretiker.
Ja, da ist apropos, sagen. Für mich eine der faszinierendsten Geschichten weltweit ist das Vermächtnis des Schlüssels in der Grabeskirche in Jerusalem. Du kennst das?
Nee, ich war noch nie da.
Es gibt eine islamische Familie, die seit vielen Generationen den Schlüssel bewahrt für, weil da drin sind ja ungefähr 1000 christliche Religionen, die da jeweils ihren Teil haben in der Grabeskirche. Die konnten sich nicht einigen, wir hatten jetzt das Recht, das Schloss vorne zu öffnen und zu schließen. Und dann haben sie eine Familie beauftragt aus Jerusalem, also Moslems, die dort wachen über diesen Schlüssel und auf- und zuschließen. Finde ich faszinierend. Das sind so die Dinge, die mich faszinieren.
Ja, liebe Podcast-Community, denkt da mal drüber nach. Rennradfahren ist eben nicht alles auf der Welt, wobei es ja auch gerade in meinem Leben zunehmend große Rolle spielt. Heute allerdings konnte ich mich nicht aufraffen. Was ist eigentlich dazu zu sagen? Hast du da einen Kommentar? Ja,
wir
oder?
Müssen jetzt erstmal das Interview machen. Dann können wir
okay, dann machen wir das Interview.
Durch den Garten.
Mach mal absolut. Dann hören wir jetzt erstmal in das Interview rein, damit auch die Beteiligten dann nicht allzu lange auf sich warten müssen. Es ist ja so, dass sie dann praktisch in diesem Podcast erst in einer Zeit, von einer Zeit herausgehoben werden, praktisch wie durch so eine kleine Hand in einem Computerspiel oder so, die so Figuren bewegt und dann in eine Podcast-Zeit hineingehoben wird.
Oder Geisterbahn.
Und dann ist man derselbe Mensch in einer anderen Zeitebene drin.
Ich trinke mal einen Schluck Rosé. Kleines Schlückchen noch. Vor dem Abendessen kochen, ne? Kann man ja mal machen. Man hat ja kein Alkoholproblem, wenn es einem gut geht. So. Dann kommt das Interview. Jetzt ist Musik gelaufen und David hat zuletzt ganz oft davon gesprochen, dass er neue Ziele sucht. Ich war gestern mit ihm Radfahren. Er sagte eigentlich, Rennen seien immer noch nicht so sein Ding. Er könnte sich eher sowas wie eine lange Strecke auch mal vorstellen. Und da habe ich überlegt, ja, wer könnte denn über lange Strecken sprechen? Und dann ist mir zuletzt aufgefallen, dass ich in einem Verein Mitglied bin, in dem auch jemand anders Mitglied ist und vor mir schon Mitglied war, der da was ganz Besonderes geschafft hat, nämlich eigentlich das ultimative Langstreckending gemacht. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal sprechen. Und wir haben uns verabredet, das ist Freitagnachmittag. Und ich habe das Gefühl, auf der anderen Leitung sitzt jemand, der immer noch von seinen jüngsten Erlebnissen zehrt. Wen habe ich dran und worüber reden wir heute?
Ja, hallo, hier ist der Lorenz, Lorenz Wolf Dettenchem aus Hamburg. Und ich bin vor 8 Tagen zurückgekommen von dem Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris. Das sind 1216 Kilometer. Ich habe die in knapp 82 Stunden brutto bewältigt.
82 Stunden brutto. Okay. Sag mal nochmal, was das in Tagen bedeutet.
Nur, ja, es ist losgegangen Montag früh um 5.
Ja.
Und ich war Donnerstagnachmittag um 3 war ich zurück.
Ja.
Also das sind die 82 Stunden. Davon war ich dann etwa 53,5 Stunden tatsächlich genau im Sattel. Oder der Radcomputer sagt, ich habe mich bewegt. Und ich habe es mal so zusammengerechnet. Ich schätze mal, ich habe etwa 7 Stunden geschlafen. Insofern kann man davon ausgehen, dass die restlichen Stunden für rumstehen, Pause, Essen, Klo suchen und Ähnliches draufgegangen sind.
Wow, nur zum kleinen Disclaimer, ich füge das noch hinzu. Wir sind gemeinsam Mitglieder im Club Tête de la Course, ne? Der war ja hier auch schon ein Thema. Das stimmt, ne?
Genau, ich bin Mitglied im Club TDC. Ich bin hier auch im lokalen Verein Mitglied im RV Altona. Der Club TDC ist ja ein überregionaler Verein, der halt auch stark der Vernetzung von Führungskräften, Unternehmern und, sag ich mal, bundesweit Interessierten dient. Okay. Der Club TDC war auch für meine Vorbereitung durchaus nützlich, weil wir machen mit dem Club TDC im Winter ein gemeinsames Training über Swift. Da kommen die Workouts von Mario Kummer, dem Olympiasieger.
Ja.
Man muss auch sagen, auch die Form des Brevet-Fahrers, die wird im Winter gemacht.
Oh.
Und dafür sind Intervalle im Winter absolut zwingend notwendig.
Oh, das ist interessant. Wir hatten Mario ja hier auch schon im Podcast. Sehr interessant, dass dieser Connex hier hergestellt wird. Okay, also, aber jetzt sind wir ja im Sommer, Spätsommer, und ich habe eben noch mal ein Video von dir gesehen. An der Halbzeit deiner Tour, deines Rennens, ist es ja irgendwie auch. Da ist also blauer Himmel, Sommerhimmel, du bist unterwegs, und es sieht aus wie Traumbedingungen in Frankreich. Wie war es denn insgesamt? Also wie waren diese unfassbar vielen Stunden im Sattel und beim Anstehen für dich? War das von den äußeren Bedingungen her gut zu ertragen, oder musst du zwischendurch auch mal getrocknet werden?
Also bei vor so einem großen Event ist die meistbenutzte App die Wetter-App. Und man guckt jeden Tag aufs Neue, ob die Wettervorhersage wirklich stabil ist. Wir hatten ja im August auch ganz schreckliches Wetter mit viel Regen. Und hier bildete sich aber heraus, dass es im Prinzip fantastische Bedingungen werden würden.
Mhm.
Also wir hatten überwiegend Trockenheit und Nachtstemperaturen 15 Grad und tagsüber an die 30 Grad. Das war mir dann fast schon ein bisschen heiß. Aber in früheren Brevets dort haben Leute dort auch schon bei 5, 6, 7 Grad im Regen gefroren.
Ja.
Und insofern waren diese Bedingungen waren ganz, ganz toll. Und erst ganz zum Schluss haben mich 2 Stunden Regen erwischt, und das hat mir dann auch nicht mehr viel ausgemacht. Also die äußeren Bedingungen waren absolut hervorragend.
Die äußeren Bedingungen hervorragend. Auf der anderen Seite deine inneren Bedingungen und deine körperlichen Bedingungen. Wie waren die? Wie lange hast du dafür? Jetzt habe ich eine Doppelfrage gestellt, soll man eigentlich nicht machen. Ich mache es jetzt trotzdem. Wie lange hast du dafür gebraucht, um gut vorbereitet zu sein?
Also ich fahre seit 2018 erst Rennrad und hatte mir dann für 2019 als erstes Ziel vorgenommen, Mecklenburger Seenrunde, 300 Kilometer. Das ist ja gar nicht so weit weg von Hamburg und hat den Vorteil, es hat nicht so viele Höhenmeter. Ich meine, ich bin Mitte 50 damals gewesen, und welche Ziele kann man sich setzen? Du wirst ja nicht mehr der Schnellste beim Rennradfahren. Und für irgendwelche Erfolge am Berg, gebe ich zu, bin ich zu schwer. Also habe ich mir gedacht, ich gehe gleich mal auf die längere Strecke. Bin dann da 300 Kilometer gefahren, bin später auch die Vetternrunde gefahren, die große Weserrunde. Und habe dann im Prinzip bei Facebook beim Freund entdeckt, dass der so irrwitzig lange Dinger gefahren ist. Und habe mir gedacht, was steckt eigentlich dahinter? Und habe das dann mal ausprobiert und bin dann mal im letzten Jahr ein 400er gefahren.
Ja.
Und habe so gesehen, ja, das würde eigentlich auch gehen. Also du kannst es schaffen, auch länger als 300 Kilometer zu fahren. Und hier für Paris-Brest-Paris, da kann nicht jeder antreten. Also insgesamt sind da etwa 7000 Leute am Start. Aber es wäre ja auch irrwitzig, wenn du da lauter Leute antreten lässt, die noch nichts Ähnliches gemacht haben.
Ja.
Und das heißt, du hast eine Serie von qualifizierenden Brevets davor.
Ja.
Das heißt, du musst im Frühjahr ein 200er, ein 300er, ein 400er und ein 600er fahren.
Ja.
Und ich würde mal sagen, der 600er ist schon eine ganz gute Simulation, weil du im Prinzip halt über Nacht unterwegs bist und irgendwie damit klarkommen musst. Willst du ein paar Stunden schlafen? Fährst du eine Nacht durch? Wie teilst du dich ein? Fährst du lieber schneller und machst länger Pause? Oder schläfst du wenig und fährst eher langsam? Da musst du so eine innere Einstellung für gewinnen.
Ja.
Und die hatte ich für mich hier auch gewonnen. Also ich hatte mich entschieden, Montag früh zu starten. Die meisten Leute starten Sonntagabend.
Ja.
Die haben dann ein längeres Zeitlimit. Sonntagabendstarter haben 90 Stunden. Wenn ich Montagmorgen starte, habe ich 84 Stunden.
Ja.
Ich hatte den Plan gefasst, halt zu versuchen, in jeder Nacht ein paar Stunden zu schlafen, um auch so die Fahrzeit bei Nacht zu minimieren, weil das im Prinzip die Zeit ist, die auch, würde ich sagen, am unfallträchtigsten ist. Mhm. Also sowohl durch Schlafgefahr als auch eben das, trotz guter Scheinwerfer kann man die Straße vielleicht nicht so gut sehen. Mhm. Und das Bild, was du ansprichst, wenn ich auf der Brücke in Brest stehe, das ist dann am Montag um 5 Uhr gestartet. Das ist dann am Dienstagabend um 19.30 Uhr. Mhm. Das ist die Hälfte der Strecke. Und ich bin total erleichtert, dass ich das geschafft habe, diese Brücke zu erreichen. Das war auch so mein inneres Ziel. Es hat ja gar keinen Sinn, wenn du 1200 Kilometer fahren willst, gleich an das Ende zu denken, sondern du musst das in Etappen innerlich aufteilen. Ja. Und eine dieser Etappen war für mich, ich will diese Brücke erreichen. Ich will dieses Foto machen und dieses Gefühl haben, du hast es nach Brest geschafft. Mhm. Und das habe ich auch geschafft. Und davon war ich auch sehr bewegt, dass ich das geschafft hatte. Mhm. Und gleichzeitig war das die Situation, wo mir klar war, ich bin jetzt so etwa 3 Stunden hinter meinem Zeitplan. Und das heißt, das wird eine sehr, sehr harte Rückfahrt werden.
Weil den Plan hast du mir geschickt. Der ist sehr, sehr akribisch auf einzelne Punkte vorbereitet. Mit Zeitpunkten, Höhenmetern, Härtegraden der täglichen Etappen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also den hattest du die ganze Zeit vor Augen, oder was?
Genau, also ich bin ein eher rationaler Mensch und versuche halt die Dinge in den Griff zu kriegen und handhabbar zu machen. Und so habe ich das auch mit Paris-Brest-Paris gemacht. Dort sind alle 80 bis 100 Kilometern sind sowieso Kontrollen. Kontrolle heißt, dass du hier ein Heftchen hast, dein Privé-Ausweis, deine B-Karte, die wird dort ganz traditionell gestempelt und es wird die Zeit eingetragen, mit der du dort passiert bist. Es gibt sogar auf der Strecke zwei geheime, überraschende Kontrollen. Also nicht, dass du auf die Idee kommst, eine Abkürzung zu wählen. Das kann dir passieren, dass halt auch an einem unbekannten Punkt eine solche Kontrolle stattfindet. Ja. Diese Kontrollen sind in der Regel verbunden mit Verpflegungsmöglichkeiten. Also da kriegst du kostenlos Wasser für deine Flaschen und du kannst dir aber eben auch Baguette kaufen oder einen Teller Nudeln oder eine Cola und ähnliche Sachen. Mhm. Und das sind sozusagen so die Fixpunkte, mit denen du deine Route erstmal unterteilst. Man muss dazu sagen, Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer, das sind auch 12.000 Höhenmeter. Mhm. Und das ist für mich jetzt so als Flachlandfahrer aus Hamburg, also wir kennen zwar den Wind, aber diese Menge von Höhenmetern kennen wir nicht. Mhm. Der höchste Punkt ist zwar nur 350 Meter, aber es ist halt ein stetes Auf und Ab. Mhm. Und das ist das, was du angesprochen hast mit der relativen Schwere der Etappen. Ich habe halt die Höhenmeter in Beziehung gesetzt zu der Länge der Etappe, um zu gucken, wie schwer ist das und mit welchem Tempo kann ich da eigentlich rechnen, dass ich da durchkomme, weil es hat ja keinen Sinn, dass man plant, man fährt diese 1200 Kilometer mit einem 25er Schnitt durch, weil es ist halt einfach so, du bist am Anfang schnell und du bist am Ende, wirst du ganz langsam und wo die dicksten Anstiege drin stecken, da bist du auch langsamer und da muss man eine realistische Vorstellung von entwickeln und dafür habe ich tatsächlich eine Excel-Tabelle mir gemacht. Und ich habe dann auch in einer entsprechenden Facebook-Gruppe gesehen, ich bin nicht der Einzige, der sowas macht. Also das ist kein Spleen. Das ist durchaus üblich, dass man versucht, so ein Gebirge von Event für sich handhabbar zu machen und in kleine Portionen aufzuteilen. Mhm. Und wenn man die Etappe erreicht hat, dann guckt man auf seinen Plan und sieht, was ist das Nächste, okay? 86 Kilometer, 700 Höhenmeter, dafür hast du dir diese Zeit vorgenommen und auf geht's in diese Etappe. So hangelt man sich sozusagen von Etappe durch, um dieses große Event zu bestehen.
Jetzt nimm uns mal zurück auf den Zeitpunkt oder an den Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, das mache ich jetzt aber, das ist mein Ziel, Paris-Brest-Paris. Wann war das?
Also als Option ist das im vergangenen Jahr gewesen, weil ich dort halt mal den 400 zur Probe gefahren bin und das geschafft habe. Und damit habe ich auch eine Möglichkeit, dadurch, dass ich das im letzten Jahr gefahren bin, mich etwas früher anzumelden und mich als Letzter anzumelden. Mhm. Und im Prinzip ist die Entscheidung, es zu versuchen, zu dem Zeitpunkt gefallen.
Ja.
Aber ich habe trotzdem innerlich gesagt, ich fahre jetzt bei diesen qualifizierenden Brevets von Brevet zu Brevet. Also ich fahre den 200er, den 300er, den 400er, den 600er. Das ist jeweils ein Abstand von 3 bis 4 Wochen. Ja. Und immer wenn ich den bestanden habe, dann mache ich einen Schritt weiter. Irgendwann musste ich mich dann vorregistrieren und so weiter, ne, und so. Ne? Also insofern reifte dann die Entscheidung. Mhm. Aber die endgültige Entscheidung, dass ich es wirklich mache, habe ich erst nach dem bestandenen 600er getroffen. Den bin ich gefahren hier von Kiel über Fehmarn nach Dänemark, also fast bis Kopenhagen, dann eine Runde um die Insel Seeland und dann praktisch alles wieder zurück. Auch ein zum Teil hügeliges Terrain, aber eben mit unterm Strich doch weniger Höhenmeter als jetzt hier Paris-Brest-Paris.
Danach war klar, 600 reichen dir nicht, 1200 dürfen es sein.
Ja, 1200 dürfen es sein. Und man muss auch sagen, natürlich, Paris-Brest-Paris ist auch ein Mythos. Das ist auch eine besondere Veranstaltung. Das war ursprünglich mal ein Rennen und wird aber seit den 50er Jahren praktisch so als gehobene Jedermann-Veranstaltung durchgeführt. Es geht auch nicht mehr rein um die Geschwindigkeit, auch wenn natürlich die Geschwindigkeit gemessen wird. Und es natürlich auch Leute gibt, so die damit trotzen können, ich bin das schneller als du gefahren. Und es gibt auch jemanden, der es als Allerschnellster gefahren ist. Ne? Also der hat gut 41 Stunden dafür gebraucht. Also der war doppelt so schnell wie ich. Das sind dann Leute, die aus dem Ultracycling kommen und die knallen das halt durch. Aber für uns andere, die wieder unterwegs sind, ist das eine Veranstaltung, die von der französischen Bevölkerung ganz stark getragen wird. Also die alle 4 Jahre machen die sozusagen Türen und Herzen auf für die Radfahrer.
Mhm. Also es ist keine Qual dabei.
Ja. Dort rufen dann die Leute zu, alle, 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 Borut. Und in ganz vielen dieser Orte bauen die auch neben den offiziellen Kontrollen kleine Stände auf. Mhm. Also dann werden dann so Campingtische rausgeholt und Campingstühlchen und dann werden da Wasserflaschen aufgebaut, Colaflaschen, da werden Madeleine-Gebäck wird da rausgepackt, an einzelnen Stellen werden Crepes gebacken. Die Kinder haben irgendwie so kaltes Wasser in Sprühflaschen und bieten an, dich ein bisschen abzusprühen. Mhm. Überhaupt die Kinder sind eine unheimliche Bereicherung. Die stehen am Straßenrand und strecken die Hand und wollen unbedingt dich abklatschen. Und für die bist du in dem Moment, weiß nicht, so wie ein Profi bei der Tour de France, so wichtig und interessant. Und das ist toll, das zu erleben, diese Gastfreundschaft, diese Begeisterung. Und das trägt einen auch durch diese Veranstaltung ganz stark durch. Brevetfahren ist sonst auch häufig eine sehr, sehr einsame Sache. Du startest bei diesen Brevets häufig nur in Gruppen von 100 Leuten. Und wenn das Tempo sehr unterschiedlich ist, kannst du dir vorstellen, dass du ganz schnell alleine bist oder zu zweit oder zu dritt unterwegs und dann verpflegst du dich da in Tankstellen oder Bäckereien. Und insofern ist das hier jetzt schon auch so wie ein großes Festival und Come Together von Langstreckenfahrern aus aller Welt, gefeiert von der französischen Bevölkerung. Und das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Und da habe ich mir auch nicht zu viel versprochen. Das hat mich sehr bewegt.
Das klingt richtig schön. Jetzt ist die Frage, die hatte ich natürlich vorher auch. Also bist du manchmal auch alleine auf der Straße unterwegs gewesen oder findest du immer ein Grüppchen, findest du auch nachts oder abends im Dunkeln oder morgens in der Dämmerung immer jemanden, mit dem du dich so ein bisschen hochziehen kannst?
Also es ist ganz unterschiedlich. Viele werden ja auch schon mal in der RTF gefahren sein und wissen, dass da am Anfang unheimlich reingeknallt wird. Und das war hier genauso. Also ich bin mit dem Startblock um 5 Uhr los und das waren etwa, glaube ich, 250 Leute. Und am Anfang hatten wir ein Auto vor uns, was uns ein bisschen gebremst hat. Und dann ist im Prinzip sind von diesen 250 Leuten 150 Leute losgerast wie nichts Gutes. Und wir sind mit einem Schnitt sicherlich von 32, 33 etwa 100 Kilometer gefahren in einem großen Pulk. Und ich habe dann am ersten Anstieg das die reißen lassen, weil ich von mir weiß, wenn ich sozusagen, ich würde dann den Hügel zwar hochkommen, aber wenn ich das dann mit mehreren Hügeln gemacht habe, bin ich so ausgepowert, dass ich keine 1200 Kilometer fahren kann. Aber ich nehme bei diesen Sachen immer gerne das Tempo des Anfangs mit, weil es auch ein zeitliches Polster verschafft. Dann war ich erstmal allein bis zur nächsten Kontrolle 20 Kilometer, weil ich halt vorne in der schnellen Gruppe gewesen war und da kam sobald keiner nach. Und ich bin dann wieder alleine losgefahren, aber auf der Strecke bilden sich dann immer wieder Gruppen. Und es ist ja auch so, du begegnest Leuten und dann checkst du dich so ein bisschen ab. Ne? Hast du ein ähnliches Tempo? Lohnt es sich sozusagen, sich aneinander zu binden und zu investieren? Und das ist erstmal ganz cool und rational. Nutzt der mir jetzt? Können wir uns die Arbeit teilen? Und dann später kommst du ins Gespräch und stellst fest, dass das total nette Menschen sind. Also habe ich zum Beispiel Jelle aus Holland kennengelernt, der am ersten Tag unter dem heißen Tag gelitten hatte und der auch ein bisschen spät dran war. Und der überholte mich am Berg und ich bin dann in der Abfahrt wieder an ihn ran und dann haben wir uns so ein bisschen gebettelt und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir sind ja doch ziemlich gleich drauf und sind dann im Prinzip sicherlich, weiß nicht, so 80 Kilometer bis Brest gemeinsam gefahren und sind dadurch schneller gefahren, als wir alleine gefahren wären.
Ja.
In der Nacht ist es zum Teil ein bisschen anders. da ist die, sind die Fahrer sehr weit auseinandergezogen. Mhm. Aber das ist auch eine Hilfe, dass du im Prinzip dann, wenn du den Hügel hochsiehst, dann siehst du halt diese Kette der roten Rücklichter.
Ja, ja.
Das ist für mich dann sehr motivierend, weil ich kann eigentlich ganz gut Watt treten und ich ziehe mich dann an denen hoch. Ja, also ich, ich kassiere einen nach dem anderen und bei der Kontrolle mache ich dann meistens etwas länger Pause, weil das brauche ich körperlich. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ja.
Oder einmal haben mich dann zwei ständig quatschende Italiener von hinten eingeholt, die recht flott unterwegs waren, aber nicht zu flott. Und dann habe ich mich bei denen ganz einfach mal so 20 Kilometer dahinter gehängt.
Mhm.
Und die hatten damit gar kein Problem und die quatschen immer weiter und quatschen immer weiter. Jeder hat ja so seine eigene Strategie, wie er durch diese langen Nächte kommt.
Ja, die es schon mal versucht haben. Aber jetzt standest du im Hellen an dieser Brücke auf dem Halbzeitpunkt oder Halbwegpunkt. Und sieht alles gut aus, aber du hast eben gesagt, du hattest auch Druck. Und jetzt stelle ich mir vor, man hat noch 600 Kilometer vor sich und man weiß, das könnte eng werden, je nachdem, was alles noch passiert. Und am Ende bist du kein Finisher. War das jetzt so ein Horrortrip zurück oder was?
Man muss vielleicht nochmal erklären, dass das Zeitlimit nicht nur am Ende gilt, sondern für jede Kontrolle gilt ein Zeitlimit, was an deine Startzeit angepasst ist.
Ja.
Und das heißt, du fährst sozusagen jetzt nicht so sehr auf den Endpunkt zu, sondern halt, dass du bei jeder Kontrolle diese Zeit erreichst. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich kein Horror. Es war klar, es wird anstrengend und ich werde Absprüche machen müssen bei meinen Plänen zu schlafen. Also ich werde das reduzieren müssen, aber ich werde es schaffen können. Der kritische Punkt kam eigentlich dann erst am nächsten Nachmittag, das bei Kilometer 928. Das war einer dieser dann tierisch heißen Tage, deutlich über 30 Grad. Das war mein Tief. Da ging es mir dann nicht sehr gut. Es war tierisch heiß. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Du trittst rein und hast das Gefühl, ich komme überhaupt gar nicht voran.
Ja.
Also, was ist denn hier? Ich trete wie in Watte. Und dieser Hügel, der scheint ja der Mount Everest zu sein. Und da hatte ich so dieses Gefühl, es kann knapp werden.
Mhm.
Und was mir da geholfen hat, ist, ich war mit meinem Heimatverein im RV Altona über eine Single-Gruppe verbunden.
Mhm.
Und habe da immer ab und zu so einen kleinen Update gegeben, wo ich stehe. Und die haben, es gab auch ein Live-Tracking. Also das heißt, man konnte sehen, wenn man sich dafür interessierte und die Startnummer kannte, wann die Leute durch die Kontrollen durchgefahren sind.
Mhm.
Und da haben die mich angefeuert und haben die mich auch in der Krise sozusagen angefeuert und bewegt. Und ich bin dann weitergefahren. Und da war auch so eine Situation durch die Bevölkerung, die mir sehr geholfen hat. Also es ging dann überwiegend Hügel bergauf. Und bei einer dieser kleinen improvisierten Verpflegungsstände, ich hielt dann häufiger an und genehmigte mir eine Cola. Und da war da ein kleiner Junge, der mir ganz begeistert halt Grießbrei anbot. Also die hatten Grießbrei gekocht für die Fahrer. Und Grießbrei ist für mich so ein Gericht meiner Kindheit. Mutti hat irgendwie Grießbrei gekocht und das gab es dann im Teller und vielleicht noch einen Schuss Orangensaft dabei. Und ich habe dann von diesem Grießbrei probiert und so ein Tellerchen gegessen und das hat mich unheimlich bewegt und hat sozusagen so eine Verbindung zu meinem inneren Selbst wieder geschaffen, wo ich gesehen habe, du hast Kraft, also du kannst aus irgendwas schöpfen.
Ja.
Und dann bin ich weitergefahren. Dann wurde es Gott sei Dank kühler. Ob es jetzt der Grießbrei psychologisch war oder dessen Kalorien, ich kam dann wieder besser ins Rollen und war dann auch bei der kurz nach Mitternacht bei einer Kontrolle im Zeitlimit angekommen und habe mich dann dort eine Dreiviertelstunde auf zwei zusammengestellte Bierbänke gelegt und einen Powernap gemacht. Dann stellt man halt den Handywecker sozusagen und hofft, dass man dann aufwacht und dann kaltes Wasser ins Gesicht und dann durch die Nacht weitergefahren.
Mhm.
Und also ich war dann jetzt nicht mehr super schnell, aber es ging.
Mhm.
Und ich fand sozusagen in so einer Einstellung und so einem Rhythmus für den Schluss.
Ja. Und war es dann optimistisch und hat es ja auch geschafft.
Genau, also es war, mir war dann irgendwann klar, ich werde es im Zeitlimit schaffen.
Mhm.
Also das wären ja 84 Stunden gewesen. Aber dann packte mich dann auf den letzten, weiß nicht, 20, 30 Kilometern, packte mich dann auch der Ehrgeiz, wo ich gesagt habe, jetzt willst du es aber auch knapp unter 82 Stunden schaffen. Ich hatte dann noch ein kleines Hindernis. Ich bin mit einer elektronischen Schaltung gefahren. Und man sagt so, die Tour hält so etwa 60 Stunden. Ich kann es nicht ganz bestätigen. Ich würde mal sagen, sie hält eher gut 50 Stunden.
Ja.
Und ich konnte dann nicht mehr den Umwerfer benutzen. Ich konnte nur noch hinten die Kassette, die Gänge wechseln.
Das heißt, die Kette lag vorne links, oder was?
Die lag auf dem kleinen Blatt.
Ja.
Und ich bin eigentlich der Typ der dicken Gänge, ja. Also ja. Ich habe häufig nur eine 55er Trittfrequenz. Und also das ist so diese Jan-Ulrich-Style. ich hatte jetzt hier halt dann sozusagen, ich hätte jetzt nochmal eine Stunde anhalten können und nachladen, aber das hätte ich ja auch eine Stunde verloren. Also musste ich sozusagen ein bisschen die Trittfrequenz steigern und habe dann aber nochmal das Tempo auch hochgezogen und habe halt geguckt, 82 Stunden, was musst du dann erreichen? Und habe dann auch auf den letzten 10, 15 Kilometern nochmal eine ganze Reihe von anderen überholt. Die wundern sich dann natürlich immer, warum kommt dann zu diesem Zeitpunkt jemand mit relativ flottem Tempo herangeschossen. Mhm. Aber ich fand es interessant, dass ich dann eben auch noch auf diesem Endspurt hin praktisch noch Kräfte mobilisieren konnte, was für mich letztlich auch zeigt, dass ich die Substanz für diese ganze Veranstaltung hatte. Also dass die Vorbereitung, ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich in diesem Jahr jetzt 9000 Kilometer drauf, dass die Vorbereitung gereicht hatte und dass ich darauf vertrauen kann, dass ich mit dieser Vorbereitung und mit meinem Körper das grundsätzlich schaffen kann. Ich muss es halt nur auch mental schaffen.
Ja.
Und das sind halt, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, so die einzelnen Stufen und Kniffe, die man macht von Etappe zu Etappe, dass man versucht zu visualisieren, ich will an diese Brücke, dass man versucht zu visualisieren, ich will jetzt diesen Zielbogen erreichen. Den hatte ich mir vorher auch angeguckt. Der war in weiß und rot. Und das war so eine Sandpiste. Und rechts und links daneben würden die Leute stehen. Und es wäre ein tolles Gefühl, da reinzufahren. Mhm. Und so ein Zielbild zu entwickeln. Und das trägt dann einen auch über eine gewisse Zahl von Kilometern hinweg.
Jetzt kann man dir eigentlich beim Strahlen zuhören, wenn ich das so höre, richtig höre über den Kopfhörer. Aber ich glaube, du musst dich auch erholen, oder? Jetzt ist ja, sind ein paar Tage vorbei, aber vermutlich hängt es dir noch immer in Knochen, Muskeln und vielleicht auch im Kopf, was du da erlebt hast.
Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich das, also körperlich habe ich das gut geschafft. Also ich mache mein Grundlagen-Ausdauertraining im Rennrad, ich mache meine Intervalle im Winter auf der Rolle, ich mache einmal in der Woche Yoga. Ich bin da jetzt nicht mit mega Verspannungen angekommen oder kaputten Gelenken oder Krämpfen oder Ähnlichem. Mhm. Was ich schon hatte, war, dass mir die Füße wehgetan haben. Mhm. Ich habe dann am Ende die Verschlüsse an den Rennradschuhen immer lockerer gemacht. Also praktisch, dass überhaupt gar nichts mehr festgezogen war. Und also an den Füßen habe ich auch so leichte Taubheitsgefühle und auch an den Händen habe ich leichte Taubheitsgefühle. Und ich muss jetzt auch sagen, jetzt auch 8 Tage später, wenn ich auf den Ringfinger mit dem Daumen tippe, kribbelt es immer noch. Also das ist noch nicht hundertprozentig weg. Also das ist schon eine außergewöhnliche Kraftanstrengung. Und jetzt, sag ich mal, jetzt in meinem Alter muss man realistischerweise sagen, man erholt sich davon nicht innerhalb von 3-4 Tagen.
Bist du noch Ende 50 oder schon über 60?
Nee, ich bin 57.
Weil du eben gesagt hast, Mitte 50, das blieb ein wenig offen, wie weit wir schon fortgeschritten sind.
Ich mache da kein Geheimnis draus. Aber ist natürlich irgendwie, wie klar, ab Mitte 20 geht's bergab. So, ne? Und die jüngeren Rennradfahrer haben eine ganz andere Möglichkeit, sich zu erholen. Aber keine Geduld, genau. Also ich bin jetzt auch schon wieder am Dienstag mit meinem Verein eine Runde von 80 Kilometern gefahren. Das ging auch schon wieder, macht auch Spaß. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, jetzt muss das Rennrad für Monate an der Seite sein. Aber es ist schon auch klar, dass das war jetzt mein Saisonziel.
Ja.
Das wollte ich erreichen, das habe ich geschafft. Also jetzt trete ich ein bisschen kürzer und arbeite auch sozusagen jetzt nicht irgendwelche Pläne oder so mehr ab.
Okay, würdest du es nochmal machen?
Das ist zu früh, das zu sagen. Also wenn ich mich jetzt selbst hier so reden höre und auch die Erzählungen von Mitfahrern höre, was die alles erlebt haben und was ich offenbar bei meinem ersten Mal in meiner Konzentration gar nicht mitgekriegt habe, würde ich fast sagen, ja, aber das ist viel zu früh, das zu sagen.
Ja.
Es gibt noch andere vergleichbare Langstrecken-Events. Also zum Beispiel gibt es in 2 Jahren London, Edinburgh, London. Mhm. Oder es gibt auch eine vergleichbare 1200-Kilometer-Veranstaltung in Schweden und Norwegen am Polarkreis. Da fährst du halt dann im Mittsommer nur im Hellen.
Ja.
Also solche Sachen würden mich vielleicht auch reizen, aber es ist viel zu früh, das zu sagen. Jetzt klingt erstmal Paris, Brest, Paris nach. Ich habe das geschafft und, sag ich mal, neue Pläne werden im Dezember gemacht.
Bevor wir uns verabschieden, muss ich noch eine wichtige Sache thematisieren, denn wir sind ja bekannt als knallharter Technik- und Fachpodcast. Deswegen musst du mir kurz sagen, du hast die Schaltung schon benannt, aber bist du mit einem speziell ausgestatteten Fahrrad unterwegs gewesen, diese Audax oder Randonneur-Räder? Es gab ja da so früher so richtige Räder für. Oder warst du mit einem schnöden Aero-Rennrad auf der Strecke?
Nein, also ich bin ein ganz normaler Rennradfahrer, der auch RTFs fährt, oder ich bin auch Münsterland Giro gefahren oder fahre Cycle Classics. Also mich interessieren unterschiedliche Aspekte beim Rennradfahren. Also ich fahre auch mal gern schnell. Aber ich bin jetzt nicht der Aero-Fahrer. Ich habe ein Endurance-Rennrad. Ich habe ein Caledonia von Cervilo. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich auf der Stange eine festmontierte kleine Tasche habe, dass ich theoretisch Schutzbleche anbringen könnte, nicht nur anklemmen könnte. Aber ich habe zum Beispiel kein Nabendynamo montiert. Viele der Randonneure fahren mit Nabendynamo, um halt absolut sicheres Licht zu haben. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich fahre mit Akkulicht. Ich hatte eine Powerbank dabei und ich habe das Licht in doppelter Ausstattung. Also das heißt, dass ich, wenn das Licht sich dem Ende neigt, dann wechsle ich das aus und in meiner Tasche sozusagen lade ich dann das andere Licht an der Powerbank nach. Und ich hatte eine kleine Arschrakete, wo ich halt so nur ein, zwei Klamotten und Werkzeug und ähnliches dabei hatte. Ich habe dort auch Leute gesehen, sag ich mal, mit einer riesigen Ausstattung. Also die haben vorne ein riesen Ding am Lenker dran und sie haben eine Rahmentasche und auch hinten noch eine riesen Arschrakete. Da habe ich mich bei den Wetterbedingungen schon gefragt, was die Leute sich da eigentlich mit sich rumschleppen. Es ist klar, dass du bei so einer Veranstaltung ein bisschen was mitnehmen musst, aber auch dort gilt im Prinzip Gewicht reduzieren, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und zur Wahrheit gehört dazu, ich bin also diese ganze Veranstaltung mit einer Rennradhose gefahren. Also okay. Du nimmst nicht drei Rennradhosen mit, dafür hast du den Platz nicht. Ne?
Alles klar, vielen Dank, dass du das noch zum Abschluss gebracht hast. Ja, wofür denn auch? Die ist ja dann eingefahren. Sie ist doch schön lang gestreckt und vielleicht auch ein bisschen, ja... salzig.
Aber Gesäßcreme musst du mitnehmen, weil du musst dann nachcremen. Das ist auch die Wahrheit.
Okay. Ja, ich bin da nicht so empfindlich, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob es bei mir zu Paris-Brest-Paris kommen wird. Dir gratuliere ich nochmal ganz herzlich, auch im Namen der gesamten Podcast-Community. Das ist eine starke Leistung und das sind die Eindrücke, die du geschildert hast, dieses Frankreich und vor allem dieses wellige Frankreich. Der Norden ist ja etwas, wo man immer denkt, wow, das ist flach. Stimmt aber nicht. Ist begeisternd und wir haben noch mehr. Ich weiß, dass wir mehr Finisher von PBP unter unseren Hörern haben. Also da vielleicht kommen da auch wieder Erinnerungen hoch.
Vielleicht noch ein Punkt, den ich sagen darf. Ich will jetzt hier nicht mit einer besonderen sportlichen Leistung protzen. Ich bin das sozusagen ja eher langsam gefahren und im Durchschnitt angekommen. Es gibt ganz viele Leute, die sind da zum dritten, vierten Mal gestartet und die fahren das in 60, 70 Stunden. Und die sozusagen, wenn es um sportliche Leistung geht, wäre es viel angemessener, dass du mit denen sprichst. Ne? Ja. Bei mir ist vielleicht interessant, dass ich das zum ersten Mal versucht habe und deswegen halt diese Empfindung habe.
Ich bereue nicht, dass wir miteinander gesprochen haben, Lorenz. Herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für die nächsten Ziele.
Ciao.
David, hat es dir gefallen? Würdest du jetzt bei Paris-Brest-Paris mitmachen?
Oder? Absolut, ich sage einfach mal ja, obwohl ich gar nicht genau weiß, was im Interview jetzt genau vorkam.
Ach so, du hast es ja noch gar nicht gehört.
Ich habe es noch nicht, keine Chance gehabt.
Ich nehme jetzt mal mit auf in eine andere ähnliche Geduldsprobe, ist ja auch Garten. Also wenn man, es ist wie, also eigentlich ähnlich wie Rennradfahren, ist Garten, Gärtnern. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne gärtnert. Ich zeig dir mal beispielsweise hier, das ist ja du siehst im Moment, ist keine Sonne hier, wir sind in Köln-Sülz. Eigentlich sehr urban, würdest du auch so sehen. Gleichzeitig haben wir hier einen Garten. Der Garten hat aber einen Haken, drunter ist eine Tiefgarage. So, das heißt, das Erdreich speichert nicht besonders viel Wasser. Und diese Hecken, die hier durch den Bauherrn seinerzeit vorgesehen wurden.
Wurden, waren.
Haben.
In dem Fall sogar.
Sogar. Mhm. Haben einen Haken. Sie haben sehr, die, also sehr, das Verhalten ist sehr ausufernd. Das ist so ausufernd wie unser Podcast. Eigentlich unter der Erde, denn die Wurzeln, die.
Rhizomatisches System, ja, ja. Rhizomatisch.
So, das heißt, er zieht hier Wurzeln ohne Ende und saugt hier alles leer und gleichzeitig übermoost dieser Rasen, den ich versucht habe zu retten, vorvergangenes Jahr. Kannst du dich noch an die Corona-Pandemie erinnern?
Nee.
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie habe ich hier den Garten komplett weggemacht und dann noch
entfernt.
Dann hab ich neuen Rasen ausgesät und ich muss sagen, es ist immer noch Rasen da. Es ist kein großer Erfolg, aber es ist noch da. So, jetzt ist aber das, wo ich eigentlich zu mir komme, wenn es mal so ein Politiker-Interview geben würde von mir, dann ich sagen, beim Heckenschneiden komme ich zu mir. Ja. Einmal im Jahr.
Ja.
So, jetzt kommen wir vorbei an Blumen, die ich nicht kenne. Die hat der Schwiegervater. Wie auch immer.
Eine Hummel ist hier, das ist so, auch hier wird ein bisschen für die Fauna noch auch ja, viel, mitgearbeitet.
Viel getan, also wir haben hier viel getan inzwischen. Wir haben hier, ich glaube, wir haben mehr Vögeldiversität als in einem durchschnittlichen deutschen Mischwald.
Könnte, ja? Wenn ich das so höre, hier sure. Auch auf Band, jetzt haben wir es ja endlich mal dokumentiert.
Dann, was übrigens, ich mag ja das Wort Unkraut gar nicht. Ja? Also es ist Kraut.
Das ist Kraut, ne? Un ist ja die, also die Vorsilbe un ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen. Ne?
Guck doch mal, wie schön das ist.
Ich finde es
plötzlich da. Es war vergangene Woche noch nicht hier. Es ist da. Und dann hier Löwenmaul zum Beispiel hatte ich hier. Da. In diesmal sogar, das ist was anderes. Hier war Löwenmaul, das ist sehr schön. Gilt als Unkraut. Das ist eine der schönsten Blumen, die ich jemals gesehen habe.
Allerdings giftig, oder?
Ich habe es nicht gegessen. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir weiter vorbei an einer.
Ich habe heute gelernt, dass praktisch Hautcremes, wenn man die nicht essen kann. Hautcremes, Cremes. Ja. Wir sind ja schon auch gedanklich in der Vorbereitung auf den Winter. Ja. Und da heißt es dann von aus Beruf Fachmund. Heißt es, dass man, also dass Kosmetikermütter, ja. Kosmetikerinnen in mütterlicher Generation, also ja. Da durchaus jede Creme nochmal probiert haben, um zu gucken, ob das okay ist.
Ja.
Also die Inhaltsstoffe seien eigentlich hier in Deutschland durch die Bank unbedenklich.
Verstehe. Ja, klasse. Geschmack. So, jetzt dieses hier, was ist das?
Kennst du ist auch aus? So ein Thema.
Was ist das mal? Hier? Wie heißt das?
Hautpflege, Körperpflege für Rennen, ja, also für Rennradsportler.
So, ja, für Sattelcreme.
Sattelcreme, ja, das zum Beispiel ist mir jetzt völlig unbekannt. Sattelcreme, dann Beine rasieren, Gesicht, haben wir drüber gesprochen. Gesicht wäre eine Mustache, Frage.
Ja.
Eincremen vergisst man häufig. Das
Gesicht
noch mal
bei Winter, bei peitschendem Wind. Durchaus ein Thema, ne? So, hier, wie
machen wir mal das, auch eine Hautpflege-Serie zum.
Dieser Baum heißt.
Das ist ein
Baum. Den hat man. Also, das Ding ist, die Kinder haben diesen Baum, also es ist ein Nadelbaum, den hat meine Mutter mir mal gegeben. Den haben die Kinder einfach aus der Ecke rausgerissen und dann lag der. Dann habe ich den Anfang des Jahres in der Ecke rumliegen sehen. Was ist denn hier los? Dann habe ich den jetzt hier wieder angepflanzt in den Topf. Er ist wieder
halbwegs
zu sich gekommen.
Ja.
Was ist das hier? Das war jetzt so.
Pflanze,
der Frieden, das ist die Pflanze des Friedens.
Ja.
Das ist uns ein symbolisches. Eine Olive, mein Lieber. Mhm. Und diese Olive, das ist eine Geschichte. Mein Nachbar nebenan, der ist natürlich noch viel besserer Gärtner als ich. So wie du in meinem Schatten im Radsport wächst, wachse ich in seinem Schatten als Gärtner. Und der, als er hier einmal 3 Wochen auf den Garten aufgepasst hat,
ja.
Ist tatsächlich dazu gekommen, dass dieser Olivenbaum
eine Optimierungsmaßnahme
Oliven wurden. Getragen ja. hat.
Mhm.
Und das habe ich nicht für möglich gehalten, aber er war einfach nur her, hat gesagt, ich bin immer da, ich gucke mir die Pflanzen an, ich rede mit den Pflanzen. Und nach 3 Wochen hat dieser Baum, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist das hier. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt's. Hier siehst du, wie beschreib das doch mal, was siehst du vor dir? Pass auf, dass du da nichts kaputt
Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5 Blumentöpfe das unterschiedlicher hier, Größe.
Da waren Stachelbeeren tatsächlich dran. So, da ist Basilikum, habe ich von Aldi gekauft, Anfang des Jahres ausgesetzt. Und der wächst noch. Rosmarin wächst immer, aber jetzt besonders stolz bin ich auf dieses hier. Man weiß ja, man hat vielleicht gehört, dass die Meerschweinchen gestorben sind, ne?
Mhm.
Die habe ich hier vergraben, illegalerweise. So, und jetzt ist mir...
Oh, hier ist eine Gurke.
Guck mal, ich habe Gurken in diese Töpfe gepflanzt und das wächst auch hier. Kannst du sehen, da wächst eine Gurke, siehst du? Da. Aber da muss ein Samen runtergefallen sein. Siehst du das da? Siehst du das? Das wächst. Und ich guck mal hier. Und da habe ich gestern eine von gegessen. Die sind handgroß gewesen. Eine war handgroß. Und die war super lecker. Die war richtig tipptopp.
Also
auf dem
Meerschweindünger ist durchaus vielleicht auch in größerem Maßstab. könnte vielleicht hier unsere heimische Landwirtschaft noch retten. Ja. Sieht man ja auch oft, wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist. Ne? Also die landwirtschaftlichen Sünden mancher Agrikultoren, die
kommen halt nicht auf die Größe, da ist nicht genug Wasser drin.
Ja, man braucht eben auch ein bisschen, auch eine Gurke braucht eben ein bisschen Platz, um sich auszudehnen.
Und vor allem braucht sie halt am Ende auch Meerschweinchen.
Ja, absolut.
Da passt jetzt auf, das ist nicht mal eine Gurke, da hängt noch eine.
Meerschweindünger.
Ich finde es ja erstaunlich, Gurken sind ja auch so wie unser Podcast, die machen irgendwas, das ergibt eigentlich, wenn du jetzt so hinguckst, nicht viel Sinn, ne?
Aber am Ende gibt es doch immer mal die ein oder andere Frucht, die dann auch ganz lecker schmeckt. Manche mögen überhaupt keine Gurken.
Mit dem hatte ich vergangenes Jahr einen großen Streit mit den hier ansässigen Singvögeln. Wir haben das ja schon besprochen. Hier ist das ist eigentlich eine Heidelbeere. Und als die Heidelbeeren reif waren, Tag für Tag, haben mir die Singvögel vor meinen Augen die Heidelbeeren weggeschnappt. Ich konnte dabei zugucken, morgens, als ich hier aufgestanden bin, konnte ich dabei zugucken, wie jetzt quasi die Amseln hier hingesprungen sind und sie sich geschnappt haben. Ich war dann richtig sauer auf die Amseln. Ich bin bis jetzt noch sauer auf die Amseln.
Ich muss dir jetzt, wo ich so neben dir stehe, darf ich dir mal eine Sache sagen? Das ist ein bisschen intim, vielleicht ist dir unangenehm. Ja. Aber
ich stinke.
Nein, ganz im Gegenteil. Du riechst so wie bei Rad am Ring. Und das wird für mich immer der Geruch von Rad am Ring sein. Das ist ein total angenehmer Geruch. Also selbst wenn du stinkst, bist du noch ein ganz angenehm riechender Typ.
Tell it to the female population of Köln.
Ja.
Ich wollte mit dir heute nicht mehr Sex haben.
Das war jetzt auch nicht mein Ziel. Aber
ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Ihr könnt ja live zuhören. Ich habe jetzt Wasser über die vom Schwiegervater hier untergebrachte Pflanze, damit das auch halt nicht heißt, ich hätte mich darum nicht gekümmert. Kann ja sein, wenn es dann mal zu juristischer Aufarbeitung kommt, hat er diese Pflanze zerstört. Hier wird jetzt wieder Wasser drauf. Und du siehst, die Pflanze lässt die Blätter hängen. Das deutet ja darauf hin, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ne? So, haben wir noch Themen? Gärtnern mit dem Podcast-Team. Können wir bei dir auch mal machen. Vielleicht können wir mal in deinen Keller gehen demnächst. Das würde mich mal interessieren, wie es da aussieht.
Ist relativ unspektakulär.
Ich war schon mal da.
Ja. Ja?
Kannst du dich erinnern?
Da steht noch ein Hümpenbike. Da müssen wir nochmal die Übergabe machen. Das wird eine kleine Episode werden für eine der kommenden Folgen.
An wen?
Bitte?
Das ist noch nicht verkauft worden?
Bisher noch nicht. Mhm. Aber der ursprüngliche Besitzer muss sie erstmal zurück erhalten.
Ich habe übrigens jetzt auch Maklerrechte und kannst es für ihn verkaufen.
Ich habe jetzt übrigens, ja, also Angebot steht, ne, wir nehmen das hier. Ich habe nochmal gemerkt, das ist also deutlich leichter nochmal als hier mein neues, ne? Hier liegt noch eine Flasche rum.
Warum liegt sie da?
Das fragt man sich dann. Weiß man auch nicht. Und also ich kann das Rad wirklich empfehlen, ne? Für Leute, denen das passt. Das Hümpenbike ist also durchaus hier ein gutes, sehr, sehr leichtes Gerät. Ja. Was wollte ich noch sagen? Natürlich mit dem neuen schon wieder ein Problem.
Warum Problem?
Naja, der Volkmar hat mich ja letztens darauf hingewiesen, guck mal, da guckt irgendwas raus da unten.
Ach so, das war das Kabel. Schlaufe. Ja.
Das war nicht das Kabel, das ist irgendeine Schlaufe für die Kabelführung. Ich glaube ja. Oder für einen Akku oder so. Da unten ist der Akku.
Was für ein Akku?
Da unten ist, glaube ich, der Akku für die Schaltung drin.
Fährst du jetzt mit Motor?
Elektrisch, ja.
Tja.
Ja. Und da gibt es halt den sogenannten Rahmenstopfen, so ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Und der muss mir irgendwie mal da rausgefallen sein. Ich habe es jetzt notdürftig mal abgeklebt mit Klebeband. Auch auf Geheiß des zuständigen Mechanikers hin. Und man werde mich informieren darüber, wenn das Ding eingetroffen ist. Wahrscheinlich wird mir das dann auch wieder in Rechnung gestellt worden sein.
Ja. Thema Erstverschlechterung haben wir noch.
Ja, ist ja so eine Erstverschlechterung.
Ja, fällt mir dabei ein, ne?
Ja, Erstverschlimmerung.
Sportmassage, kennst du auch? Zum Beispiel auch ein Erstverschlechterungsthema.
Ja, fand ich jetzt, die letzte Sportmassage, die ich hatte, war bei Rad am Ring wirklich. Und die hat mir ja da durch ihre, ja, also wirklich zupackendes Wesen, muss man ja sagen, da um 12:30 da wirklich die Achillessehne, die immer noch Probleme macht, hat sie mir die Schmerzen ja da wirklich ausmassiert.
Ja, das ist interessant. Ich habe am Sonntag eine Sportmassage gemacht und mir tut heute, ist Mittwoch, alles weh. Alles, wirklich alles, Beine, Knie, Rücken, Schultern. Es wurde sehr hart angepackt. Frage ist, wäre das nicht auch mal eine Folge über Sportmassage, Sportphysiotherapie und die Frage, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, das zu tun? Warum tut das eigentlich so sehr weh? Das tut ja mehr weh als ein richtiger Muskelkater. Oder es ist ein richtiger Muskelkater. Das zieht überall hin. Ja. Warum? Was passiert da im Körper? Das interessiert mich schon. Also ich habe ja keinen Sport gemacht. Man hat mich durchgeknetet. Und zwar so richtig schmerzhaft. Ja. Frage ist, was passiert da?
Ja, finde ich gut. Ja, und ist es auch sinnvoll für den Hobbysportler? Wann ist es sinnvoll? Ja. Nach extremen Belastungen oder eigentlich nach jeder Trainingseinheit?
Bei mir zum Beispiel nie.
Wie ist es bei Selbstzahlern? Wann übernimmt die Kasse? Lohnt es sich dafür, zum Orthopäden zu gehen und sich das verschreiben zu lassen und so weiter und so weiter? Also ja, durchaus ein Feld, was wir mal beackern könnten. Wie ihr GärtnerInnen sagen würdet.
Wir können jetzt die Nachbarskinder noch ungewollt nass spritzen und dann Ärger mit der Nachbarschaft uns einheimsen. Das mache ich allerdings immer erst, wenn ich diese Wohnung für eine Woche verlasse.
Und wenn hier nicht gerade alles noch auf Band dokumentiert wird.
Ja, gut, dann schlage ich halt die Scheiben auch an. Gut, ne? So, die Hortensie wird auch noch. Ich bin ein unheimlicher Hortensienfreund.
Ja, ich finde das. Also, Hortensien sind ja in. Und auf den Azoren, also ein sehr gängiges Gewächs, das so, müsste dir also gefallen und das kann ich jetzt auch schon mal anteasern, dass wir durchaus auch da Pläne verfolgen.
Azoren, ich werde mich jetzt einladen lassen durch die azorische Tourismusgesellschaft und da eine Woche verbringen. Kannst du mitkommen oder nicht?
Nee,
hol
dir
die selber. Nee, in dem Ton lasse ich nur von Geldgebern mit mir sprechen. Nur Leute, die mich bezahlen, dürfen so mit mir reden. Seil hängt da draußen. So, gut, Leute.
Okay, gut. Jetzt
haben wir die 10-Minuten-Episode.
Haben wir so eine kleine gemischte Episode gemacht.
Am Freitag.
Das machen wir live am Freitag. Die 10 Minuten. Also hier ganz transparent auch für unsere Steady-AbonnentInnen. Ihr kriegt das am Freitag dann nicht einfach hier irgendwie aus der Konserve, sondern praktisch as live, ne? Also mit dem kleinen Zeitversatz, wie wir Komputisten sagen. Ne? Das hatten wir ja schon mal hier durchaus besprochen. In Folge 67.
Immerhin sind Ton und Bild nicht versetzt bei uns.
Nee, wir haben nämlich kein Bild. Apropos, ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir hier noch auch zum Teil uns um Bewegtbild erweitern. Wenn Voraussetzung wäre, dass uns jemand eine GoPro Hero Mini schenkt.
Was würde man sich denn angucken wollen?
Ist mir egal.
Jetzt mal ganz im Ernst, wenn du jetzt deine Schneckentouren durch den Erftkreis machst.
Wo wir geil unterwegs sind.
Keiner will, will doch keiner sehen.
Das ist doch egal. Ich glaube.
Ja, sagt, ob ihr das sehen wollt.
Ich glaube, ja, also einen gescheiten YouTube-Kanal. Ich habe da einige gesehen, die halt durchaus mehr.
Da sind die Frauen, ein guter Körper, schönes Gesicht, schöne Kleidung.
Nee. Auch Events, wir machen dann auch ein bisschen Gear-Check. Wir machen dann auch gerne ein bisschen. Hier Bikepacking.
Apropos Gearcheck, wir haben, ich habe Gear in, kommt was ganz Geiles für einen Test für uns beide. Zwei Stück, Hightech, macht man an Helm für die Kommunikation, kommt, werden wir testen in der Show.
Ah, okay, ja.
Habe ich bestellt, für uns.
Auch das schon
für
mal.
Uns, für euch, für alle.
Ja, super.
Für Podcast Deutschland.
Ja.
Ich mache hier noch ein bisschen.
Ist denn, kann man denn da auch den Ton abzweigen oder ist es nur Live-Kommunikation? Müssen wir gucken.
Also dann durch mich mit so einem. Ich würde dann so ein Cantilever-Mikrofon, wie das heißt, nehmen.
Mhm. Ja.
Lavalier.
Mhm.
Oder?
Ja. Ja. Ja, ja. Genau. Super.
Ich mache jetzt noch ein bisschen Wasser auf Basilikum, Gurken.
Ich mache noch ein bisschen Bohnen. Asche auf mein Haupt.
Ja, die Meerschweinchen, ich hatte auch überlegt, ob ich die verbrennen soll, aber das wäre halt dann im Garten schon, das hätte zur Aufruhr geführt. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, auch oder? Die Geruchsbelästigung und so. Also lieber dann doch die natürlichen Verwesungsprozesse hier einleiten. Und ist ja auch offenbar die erfolgreiche Strategie jetzt hier. Ich habe bewusst bitte. Erfolgreich gesagt und nicht erfolgreichere, denn wir haben ja den Vergleich gar nicht.
Asche ist ja extrem gut für, also wissen wir, Asche ist ein sehr guter Dünger.
Ja, im Grunde ja.
Also insofern, also wissen auch, dass zum Beispiel auf vulkanischen Inseln im Folge eines Vulkanausbruchs später sehr fruchtbare Erde liegt.
Ja, also muss man halt gucken, dass man erstens das noch erlebt und zweitens dann lange genug.
Ja, das kann ja teilweise
also erstens
auch
überleben und
so viele hundert Jahre.
Ja, ja. Und da fängt die Problematik für die meisten Zeitgenossen des Vulkanausbruchs dann eben an. Da fällt es dann schwer, da das Gute drin zu sehen, sondern man hat so ein sehr generatives Bewusstsein.
Ja, wie so eine, fällt wie so eine künstliche den meisten Intelligenz, Menschen ne? schwer, wirklich
auch weiterzudenken.
Langfristig zu denken.
Sehr langfristig.
Sehr langfristig denken. Dieser Podcast, den wir hier machen, ist langfristig angelegt.
Und auch langatmig zum Teil. Manchmal für manche auch langweilig. Für manche auch langwierig. Für uns zum
denke, Beispiel. Ja. Aber was ich noch sagen wollte.
Langmütig, aber auch.
Die
ne?
sollen unheimlich gut gewesen sein. Darauf wollte ich eben noch hinaus. Die Folgen 118 und 119. gelten im Moment als absolute Kultobjekte. Vielleicht sogar Vinyl.
Vinylfähig.
Ja, aber die Frage ist, warum? Was haben wir da anders gemacht? Was haben wir da anders gemacht?
Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir im Alter.
Unter anderem die mit den Gefahren.
Mit den Gefahren. Ah, okay. Ja, da hatten wir ja Zweifel angemeldet schon in genau. der Show, ne? Ob wir das überhaupt
aber
so,
die
so machen.
Wurde von verschiedenen Community-Teilhabenden, Kommunisten, kann man sagen.
Ja.
Kommunaden.
Kommunaden.
Wurde die sehr gut gesehen. Also das ist dann auch so eine Sache, wo ich denke, okay, ich sag dann einfach nur, ja, cool. So, ich sag dann nicht, ja, okay, alles richtig gemacht, weil wir haben es ja nicht richtig gemacht, wir wussten es ja gar nicht. Das ist ja intuitiv passiert.
Ex post ist es dann.
Ja, ist auch, wahrscheinlich leicht. Wusste Gott auch nicht, was er macht, als er die 10 Gebote runtergeworfen hat vom Himmel. Das ist einfach passiert.
Ja, oh. Ja. Naja. Vielleicht wollte er eigentlich damit was anderes machen.
Ein
Puzzle, wo er eigentlich erstmal noch die richtige Reihenfolge feststellen musste und dann, hoffentlich.
Ich habe die Lösung schon vorgegeben. Sowas Blödes.
Ja, hoffentlich war da gerade keiner. Das wäre jetzt blöd, wie so ein Blumentopf, der auf spielende Kinder im Hinterhof runterfällt.
Oder man hat versehentlich eine E-Mail verschickt, wo was Geheimes drin ist.
Oh, nee, so war es ja nun wirklich nicht gemeint.
Ja, nö. Ja. Okay, David.
Ja, vielleicht sind die 10 Gebote wirklich so ein Slip. So ein Slip ist dem so rausgeslippt.
Ja. Ich denke auch, er hat ja dann später bei den Moslems nochmal, hat er ja nochmal nachgelegt.
Nochmal. Und
ein bisschen weniger verständlich, auch ein bisschen kryptischer.
Ja, war vielleicht schon ein bisschen Altersverwirrung dann auch, hat eine Rolle gespielt.
Bei den Juden war er ja dann doch, hat er...
Relativ straight.
Finde ich auch, wobei viel Material, hat er viel Material hinterlassen.
Ja, viel und aber auch viel, ich sag mal, sich nicht so ganz klar committed, ne? Also auch viel Raum für Interpretation
Torah
gelassen.
Torah Talmud, ja.
Haben die Juden ja dann irgendwie auch kultiviert, ne? Also die ganze Literaturinterpretation basiert ja praktisch auf jüdischer Bibelauslegung, Exegese,
das darf
wie
nie
wir Exegetiker
das darf
sagen.
Nie vergessen werden, dass wir hier ja dann doch schon unser Podcast auch in einem jüdischen
Traditionszusammenhang.
Judeo-christisch, bitte, nicht andersrum. Ja. Also judeo-christisch.
Zeitlich korrekt, ja.
Stehen, dafür stehen wir beide auch. Dafür steht unser Team.
Ja, dabei bleibt es auch. Also da lassen wir uns trotz aller möglichen
Walser-Debatten.
Auch jetzt hier Walser-Debatten nicht ins Boxhorn.
Ja. Ja. So, David, dann der Ausgang ist da.
Ja, nee, ist gut. Ja, sehr schön. Also ob die Folge dann auch an die vergangenen Erfolge der Folgen 118, 119 fortfolgende, muss man jetzt ja schon sagen, nicht nur folgende, sondern fortfolgende, anknüpfen wird, können, wird geknüpft haben, könnten, werden wir sehen. Das wird die Nachwelt.
Oder, wie so ein geschätzter Kollege beim Kölner Stadtanzeiger einst schrieb, was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten.
Ja, genau. Mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. In diesem Sinne, schönen Abend. Macht's gut. Wir hören uns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.